Haus am Dom, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, beim Haus am Dom Podcast. Ich heiße Johannes Lorenz und arbeite als Studienleiter im Haus am Dom. Ich darf Sie und darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Podcast-Reihe, die heute beginnt zu einem der bedeutendsten geistlichen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Thomas Merton. Und ich freue mich sehr, diesen Podcast gemeinsam mit Dominik Lotens machen zu können. Ich kenne Dominik aus dem Arbeitszusammenhang. Dominik ist Leiter des Center for Dialogue in Frankfurt-Riedberg und kennt sich sehr, sehr gut mit Thomas Merton aus. Er hat ein Buch geschrieben, das im März letzten Jahres erschienen ist, mit dem Titel Open to the Full Dimension, in dem er versucht, Thomas Merton für die pastorale Praxis fruchtbar zu machen. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo.
Du arbeitest momentan im Center for Dialogue als Leiter und kommst aber ursprünglich aus Belgien. Wie bist du zu Thomas Merton gekommen?
Es hat damit angefangen, während der Adoleszenz, dass ich so ein Abteiwochenende gemacht habe und mir die Bibliothek angeschaut habe. Das war in Brecht in der Nähe von Antwerpen und da gab es einige Bücher zu Thomas Merton. Also dann habe ich schon mal den Namen kennengelernt und ich gehe viele Jahre später, ich habe 20 Jahre für die Caritas gearbeitet in Belgien und ich war zuständig für die Fort- und Weiterbildung von KrankenhausseelsorgerInnen. Ich hatte das Gefühl, dass Thomas Merton eine Quelle sein könnte, sowohl um uns Gedanken zu machen über Seelsorge aus einer kontemplativen Perspektive und auch aus einer interreligiösen Perspektive.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber wir sitzen hier in der kleinen Aufnahmekabine im Haus am Dom und auf dem Boden liegen bestimmt 30 oder 40 Bücher, die du mitgebracht hast, alle über und von Thomas Merton. Das heißt, das ist wirklich viel Stoff und irgendwie muss man da ja mit angefangen haben. Was hat dich genau an dieser Figur fasziniert?
Ich glaube, das erste Buch, das ich gelesen habe, heißt Conjectures of a Guilty Bystander. Gibt es leider nicht auf Deutsch, aber die Idee, wenn man in der Pubertät ist, fühlt man sich irgendwie auch ein Außenseiter oder bei mir war das wenigstens der Fall. Was bedeutet es, a guilty bystander, also irgendwie von außerhalb sich die Welt zu betrachten? Das hat mich irgendwie angezogen, dieser Titel. Dann habe ich gemerkt in diesem Buch, wie er Spiritualität mit politischer Analyse, mit Poesie, mit Literatur, mit Philosophie verbindet und das in einem Tagebuchformat. Und diese narrative, selbstreflektive, eigentlich aus der Ich-Perspektive formulierte Theologie oder Schriftstellerei, Das hat mich sehr angezogen, weil das sehr existenziell ist, weil man das dann auch, habe ich dann auch später gemacht, tagtäglich auch einige Seiten lesen kann und dass ich das auch mit meinem eigenen Alltag irgendwie verbinden konnte. Also ich glaube, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht wieder vergessen. Aber irgendwie hat es mir auch geholfen, mich selber besser zu verstehen. Und das ist der Fall bis heute.
Wollen wir einfach mal sagen, ganz von vorne anfangen und ein bisschen versuchen zu verstehen, wer oder was dieser Mensch eigentlich gewesen ist. Also Thomas Merton war Trappistenmönch in Kentucky. Das war er aber nicht immer. Er war eigentlich ein Lebemann gewesen, wenn man so will, und hat dann erst eigentlich einen radikalen Bruch vollzogen, als er dann ins Kloster eingestiegen ist. Kannst du nur mal ein, zwei Sätze sagen zu seiner Biografie? Wo sind die Eckpunkte, wo du sagst, das ist typisch Merton und das macht ihn aus und das macht ihn zu einer wirklich spannenden Figur, auch für heute noch?
Seine Eltern waren Künstler, die einander kennengelernt haben in Paris. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, ja, weil Merton wurde ja in 1915 geboren in Südfrankreich. Und seine Mutter war eine Quäkerin. Und sein Vater hatte irgendwie anglikanische Hintergründe. Also das war schon mal ökumenisch. Mhm. Sein Vater war aus Neuseeland. Seine Mutter war aus der USA. Sie haben sich in Paris kennengelernt. Also auch dieser interkulturelle Aspekt war von Anfang an wichtig. Wichtig ist auch, dass er seine Mutter verloren hat, als er nur 6 Jahre alt war. Und man kann das als einen Faden sehen, wie er sein ganzes Leben auch versucht hat zu verstehen oder wie man mit Frauen umgeht. Das wird so psychologisch irgendwie gedeutet, dass er eigentlich keinen guten Bezug zu seiner Mutter hatte. Sein Vater war als Maler unterwegs und hat mit ihm die ganze Welt bereist. Er war auch auf der Bermuda-Insel zum Beispiel, um sich verschiedene Farben anzuschauen, die er dann auch versucht hat zu malen.
Also sein Vater war ein sehr ambitionierter Maler, ne? Der hieß Owen Merton und man kann auch Bilder online von ihm sich anschauen auf der Seite der Thomas Merton Society, die finde ich sehr, sehr sehenswert sind eigentlich.
Merton hatte auch einen älteren Bruder, der während dem Zweiten Weltkrieg niedergeschossen wurde. In 1932 hat Merton, da war er 17 Jahre alt, hat er Deutschland besucht, war in der Nähe von Köln und Koblenz unterwegs und hat danach, einige Jahre später, einen autobiografischen Roman geschrieben und der heißt My Argument with the Gestapo. Das heißt, er hat sich auch sein ganzes Leben lang mit dem Thema Holocaust, Genozid, Gewalt, Krieg auseinandergesetzt. Er hat in England, also von Frankreich aus, ist er dann nach England gegangen. Dort hat er studiert. Er hat Literatur studiert, aber war auch ein Bon Vivant. Hat sehr das Leben genossen. War irgendwie verloren auch, weil sein Vater ist 10 Jahre nach seiner Mutter gestorben. Also da war er erst 16 Jahre alt. Also wenn er angefangen hat zu studieren, war er ohne Eltern und hat irgendwie versucht, Sinn zu finden in seinem Leben, auch als Student. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man immer wieder neu sehen kann, dass er sich die Sinnfrage stellt, was ist meine Identität, was ist meine Berufung, was soll ich mit meinem Leben machen, egal wo ich bin. Ob ich jetzt Student bin, dann ist er von England in die USA gegangen. Dort hat er weiter Literatur studiert und dort hat er sich auch wieder die Sinnfrage gestellt und hat angefangen über einen Kontakt mit einem, ich glaube, buddhistische oder hinduistische Mönch, der ihm darauf hingewiesen hat, du sollst dich nicht mit dem Buddhismus oder Hinduismus befassen, du solltest dich zuerst mal mit der eigenen Tradition befassen, wenn du herausfinden möchtest, was Spiritualität für dich bedeutet. Und dann hat dieser Mönch ihm empfohlen, dieser Guru hat ihm empfohlen, Augustinus zu lesen, die Autobiografie von Augustinus und auch Thomas à Kempis, dieser fromme Autor. Mhm. Und er hat sich dann während der Studienzeit sich zum Katholizismus bekehrt.
Er war vorher anglikanisch getauft, oder?
Er war anglikanisch getauft, genau. Aber einige seiner Freunde waren irgendwie nicht überrascht, aber anderen waren sehr überrascht, weil es war auch ein sehr interner Prozess und die Forscher versuchen bis heute herauszufinden, was irgendwie dieser Schritt verursacht hat. Ich glaube, damals war er sehr, sehr unzufrieden mit seinem Leben. Hatte er das Gefühl, dass er von Untugenden geprägt ist und er wollte irgendwie sich selber verlieren und auch aus der Welt aussteigen. Und das ist der Anfang, glaube ich, dass er sich dann zum Katholizismus hatte taufen lassen. Er war auch noch in Rom unterwegs. Da hatte er auch irgendwie eine religiöse Erfahrung, hatte er auch die byzantische Mosaiken kennengelernt, was ihn später auch noch geprägt hat. Er war auch in Kuba, hat er auch gereist, als er noch Student war, und hat dort dann die lateinamerikanische Art, wie man Glauben lebt, irgendwie kennengelernt. Also diese interkulturelle Prägung ist von Anfang an irgendwie immer da. Und dann ist er ins Kloster gegangen und hat dann gedacht, ich brauche keine Romane mehr zu schreiben. Und dann hat sein Abt ihm eigentlich geraten, weiterzumachen. Und er hat eigentlich auch nie aufgehört, Gedichte zu schreiben. Und er ist in 41 ist er ins Kloster gegangen. Und dann in 49 kam schon seine Autobiografie raus. Also da war er eigentlich noch ziemlich jung. Und das wurde ein Bestseller. Das war in der Nachkriegszeit und Leute haben versucht auch herauszufinden, was machen wir jetzt, auch junge Leute. Auch
Seven Story Mountain heißt
ja, das Buch. Genau. Ja, genau. Mhm. Der Berg der sieben Stufen heißt es auf Deutsch, genau. Und später in den 60er Jahren hat er sich eigentlich ziemlich von diesem Buch verabschiedet. Er findet es mittelmäßig, aber total nicht von einer spirituellen Maturität geprägt. Also die Welt ist schlecht, Katholizismus ist gut, andere Religionen sollte man eigentlich sich nicht damit befassen. Aber ich glaube, er war so talentiert und eine so kreative Person, dass irgendwann sich alles, was er vorher erlebt hat, das Interkulturelle, die Literatur, die interreligiöse Gespräche, das hat ihn dann später eingeholt und am Ende der 50er Jahre hat er sich immer mehr, so nennt man das in der Merton-Forschung, zur Welt geöffnet und wurde dann in den 60er Jahren sehr einflussreich bei den FriedensaktivistInnen, in der Catholic Worker Movement. Er hat sich auch mit ökologischen Themen auseinandergesetzt, mit feministischen Themen auseinandergesetzt, mit sehr viel interreligiösen Themen und es gibt einen sehr schönen Quote, glaube ich, aus dieser Conjectures of a Guilty Bystander. Ich lese mal kurz vor. If I affirm myself as a Catholic merely by denying all that is Muslim, Jewish, Protestant, Hindu, Buddhist, etc., in the end I will find that there is not much left for me to affirm as a Catholic. And certainly no breath of the spirit with which to affirm it.
Mhm.
Also er hat es geschafft, irgendwie sich als Katholik weiter zu definieren im Dialog. Er hat den Dialog mit anderen Religionen, mit Andersdenkenden, mit Künstlern gebraucht, um sich selbst auch wieder sein Leben Sinn zu geben und sich selbst besser zu verstehen. Wichtig zu wissen ist auch, in Facebook-Zeiten, glaube ich, er hatte eine Korrespondenz mit über 2000 Leuten weltweit. Und das waren manchmal Schülerinnen und Schüler, die eine Arbeit über ihn machten und ihm eine Frage gestellt haben. Aber da waren auch Nobelpreisträger dabei, wie Czesław Miłosz, der polnische Nobelpreisträger, aber auch Dietrich Hahnt, Abraham Heschel, der Dalai Lama, die zwei Päpste, die er dann in späteren Jahren auch erlebt hat. Er hat auch versucht, Einfluss zu nehmen auf dem Zweiten Vatikanum. Mitten in der Welt, aber trotzdem als Einsiedler, hat er sich Gedanken gemacht, hat er im Dialog mit anderen seine Gedanken und seine Lebensweise weiterentwickelt. Und deswegen, glaube ich, ist er auch für heute noch sehr interessant. Wenn wir zum Beispiel jetzt über Synodalität reden, gemeinsam den Weg gehen, heißt es ja übersetzt. Und es gibt dann im Herbst gibt diese weltweite Synode. Ich glaube, Merton hat es schon gelebt in den 60er Jahren, aber nicht nur auf der Ebene von offiziellen Ebene, Bischöfe und Vertreterinnen und so. Er hat es eine internationale spirituelle Community genannt. Und er hat es als Alternative auch gesehen zum Kapitalismus, zum Kommunismus. Wenn wir uns da kritisch dazu verhalten wollen, dann brauchen wir unsere eigene Community. Und er hat das sehr, sehr breit gesehen. Und für mich ist es eigentlich ein Beispiel von Synodalität, was wir erst anfangen zu leben, uns die Kirche aus einer weltweiten Perspektive anzuschauen und das dann nochmal interreligiös kritisch zu betrachten, was die Kirche tut, was die Politik tut und so weiter. Und es gibt ein Zitat: In den nächsten 200 Jahren werden wir versuchen, Merton einzuholen.
Mhm. Ich würde noch mal ein, zwei Schlaglichter in die Biografie reingehen, um auch ihn noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Du hattest vorher schon gesagt, er hat sich selbst ein bisschen inszeniert, vielleicht auch so verstanden als ein moderner Augustinus, der im Grunde von Saulus zu Paulus geworden ist. Interessant finde ich bei ihm, dass man ja mitbedenken muss, dass die katholische Kirche in den 50er Jahren noch eine ganz andere Gestalt hatte, als sie danach dem Zweiten Vatikanum angenommen hat, wo die Offenheit zur Welt ja zum Grundbekenntnis der katholischen Kirche geworden ist. Also Merton hat sich im Grunde auch einem engen Katholizismus verbunden gefühlt. Also da würde mich nochmal interessieren, wie du das einschätzt. Also wie kam diese Hinwendung zu einer derartig hierarchisch organisierten Institution? Wie kann man sich das erklären, dass er sich da so angezogen fühlte? War das für ihn eine Art Sicherheit, auch mit den Verlustängsten möglicherweise umzugehen? Mit den Verlusten, die er ja erlitten hat durch den Tod seines Vaters, durch den Tod seines Bruders, der Mutter und so weiter? Wie siehst du das?
Ja, so kann man das sicherlich deuten. Er hat irgendwo mal geschrieben, dass er nie daran geglaubt hat, dass jemand ihn lieben kann. Also auf eine interpersönliche Ebene. Das heißt, dass er auch sein ganzes Leben gebraucht hat, irgendwie sich selbst zu lieben. Ja? Er war von sich selber angeekelt oder so und hat in der Tat diese Autorität am Anfang gebraucht und hat gedacht, aus einem Verständnis von Mystik heraus, dass ein sehr enges Verständnis von Mystik, was er irgendwie angestrebt hat, dass er zu mystischen Erfahrungen kommen könnte, dass man irgendwie überhalb von Konzepten, außerhalb vom Körper, dass man fast irgendwie zu einer reinen Betrachtung von Gott kommen kann. Aber er hat dann später, ist er mehr davon bewusst geworden, und ich glaube, das war eine Konfrontation, als er angefangen hat, Novizen zu unterrichten, die ihm eigentlich auch einen Spiegel vorgehalten haben, glaube ich, dass man Maturität braucht, bevor man überhaupt ins Kloster treten kann. Und wenn man keine Maturität hat, wie soll man dann mit solchen jungen Leuten, Männern, über Mystik und so weiter reden? Also dann fängt man gleich an zu spiritualisieren, ohne dass man sich selbst kennengelernt hat.
Ja.
Und ich glaube, andere haben ihm geholfen, also diese Autorität. Er hat sein ganzes Leben lang gekämpft mit den Äbten, womit er zu tun hatte. Aber er hatte einen Abt, der sich auch sehr stark mit als Vertreter von Christus definiert hat. Und damit dazu gehören dann auch bestimmte Gelübden. Gehorsamkeit ist da eine davon. Aber man merkt, wenn man sich die Unterlagen anschaut, als er die Novizen unterrichtet hat, dass er immer mehr die Studenten dazu eingeladen hat, wirklich das sich aus einer existenziellen Perspektive sich solche Themen anzuschauen. Und er sagt irgendwie auch, es wäre schon schön, wenn die jungen Leute schon Maturität hätten, und dann können die vielleicht anfangen, sich Gedanken über Mystik zu machen.
Ja. Also das Spannende ist ja, dass er sich selbst auch in den Journals dann, also in seinen Tagebüchern, sehr transparent macht und man das ja auch heute alles nachlesen kann. Ich habe ein Zitat gefunden, das mich sehr fasziniert hat, weil es zeigt, was für ein normaler Mensch im Grunde er auch war und dass es das auch am Ende vielleicht gewesen ist, was die Leute an ihm fasziniert hat. Ich lese das mal vor. I have not always been temperate and if I got radon and someone pours me a drink, I don't resist another or even a third. And I have sometimes gone beyond the trivium perfectum. A monk? Fragt er. Es gibt die Anekdote von Henry Nouwen, dem bedeutenden Jesuiten, der auch einmal beschreibt, wie er Merton begegnet ist. Und er sagt, dass sie Bier trinken waren und über gar nichts gesprochen hatten. Und er sagte dann, und wenn er jetzt zurückdenkt, ob er irgendeinen Satz von Merton noch in Erinnerung hat, der ihn jetzt geistlich weiterbringt, dann würde er sagen, nein, gar nicht. Das war einfach nur some guys having a drink. Und im Nachhinein sagt er aber, das war eigentlich das Faszinierende, dass er so normal sein konnte. Und das setzt wahrscheinlich schon auch eine gewisse Reife voraus.
Das erinnert mich an eine Anekdote. Also Merton hat sowas Ähnliches selbst erlebt wie Henry Nouwen, als er Daisetsu Suzuki besucht hat. Also Merton war sehr an Zen interessiert und Daisetsu war so in USA in den 60er Jahren so die Figur, war schon älter, der versucht hat, westliches Denken und auch Christentum mit Zen-Buddhismus ins Gespräch zu bringen. Die haben auch gemeinsam ein Gespräch herausgegeben und er hat ihn besucht. Und sie haben gemeinsam Tee getrunken. Und ja, in der östlichen Tradition ist Tee trinken, zum Beispiel in der japanischen, die Teezeremonie. Wir als Westlinge denken uns, es ist alles sehr kontemplativ und durchdacht. Und da gibt es bestimmte Rituale, die man beachten muss. Und also Merton war sehr gespannt, was kommt jetzt? Und Daisetsu Suzuki hat den Tee genommen, also die Sekretärin hat Tee gebracht, hat den Tee getrunken und in einem Schluck das Ganze leer getrunken. Und Merton war schockiert, weil er hatte gehofft, dass er jetzt so eine Teezeremonie erleben würde. Und dann hat er gesagt, aber das zeigt eigentlich, dass Daisetsu Suzuki Zen verstanden hat. Mhm. Dass es ihm eigentlich egal ist, weil jede Handlung kann man aus einer Zen-Perspektive, also man braucht dann fast nicht mehr zu verlangsamen, weil alles kann man, sein ganzes alltägliche Leben, ob man jetzt Geschirr spült oder wie ich auch Julian of Norwich gesagt hat, wenn man aufs Klo geht, kann man Gott begegnen. Ja? Also das, diese Verinnerlichung,
ja.
Aber mit der Alltäglichkeit. Also, dass man im Alltag immer wieder neu entdeckt, wie man Gott begegnen kann, aber man braucht selber nichts anderes zu tun. Also, er hat sich auch mal überlegt, wenn jetzt eine Nuklearbombe fallen würde oder das würde angekündigt, ob er jetzt was anderes machen würde. Das ist so ähnlich wie Luther, der sagt, nee, ich würde einfach noch vielleicht einen Baum pflanzen oder, also, diese alltägliche, wie man, und das finde ich faszinierend und deswegen hilft er mir auch, nicht nur, wenn ich darüber forsche, aber ich lese Merton seine Tagebücher jeden Tag am Abend, einige Seiten, damit ich meinen Alltag mit seinem Alltag verbinden kann, kurz zur Ruhe kommen kann, mich überlegen kann, was war das, was ist jetzt dort passiert, was hätte ich vielleicht auch anders machen können, aber einfach auch loslassen. Irgendwie die Selbstakzeptanz und die Gratuität vom Alltag.
Du hast vorher erzählt, dass er sich auch oft mit seinem Abt angelegt hat. Also es gibt Menschen, die ihn auch kritisieren, dass er zu sehr seine Sonderstellung ausgenutzt hat im Kloster und sich nicht so ganz an die Regeln gehalten hat. Es gibt einige Äußerungen von ihm, wo man schon merkt, ja, er konnte auch ein hartes Urteil fällen. Also er hat zum Beispiel sehr scharfe Kritik geübt an Konsumismus, an Materialismus. Ich weiß nicht, ob das jetzt der frühe oder der späte Merton ist. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht, wo er einen Zusammenhang herstellt zwischen dem materiellen Reichtum des Westens und der geistlichen Armut, die sozusagen sich dahinter verbirgt, weil Menschen, die Reichtümer anhäufen, im Grunde nicht sehen, dass sie die Zeit, die sie für den Erhalt dieses Reichtums aufwenden, eben nicht aufwenden, um sich selbst zu kümmern, also um das eigene Selbst, um das eigene Selbst zu sorgen. Und dieses Selbst als Wesenskern der Person spielt für ihn, glaube ich, schon auch eine ganz wichtige Rolle. Also das immer wieder zu suchen. Es gibt, glaube ich, mal das Zitat auch von ihm zu sagen, heiliger zu sein heißt, man selbst zu sein. Also wenn man das schafft, und er selbst schafft es auch nicht. Aber nochmal zurück zu dieser Kritik. Also ich lese das mal kurz vor, was er da geschrieben hat. Our material riches unfortunately imply a spiritual, cultural and moral poverty that are perhaps far greater than we see. Also da äußert er sich doch auch schon sehr kritisch zu gesellschaftlichen Themen. Wie siehst du das?
Also wir haben bisher irgendwie die spirituelle, kontemplative Seite ziemlich betont, was das im Alltag bedeutet. Aber er nennt sich selbst auch ein Guilty Bystander, so haben wir auch das Gespräch angefangen. Das heißt, er ist auch ein Prophet, aber als Prophet ist er Teil des Systems. Also er hat später verstanden, dass er sich nicht aus der Welt zurückziehen kann, aber dass er irgendwie ein Insider-Outsider ist. Das heißt, wie der jüdische Scholar Michael Rothbeck das nannt, Merton nennt sich selbst irgendwie ein implicated subject. Mhm. Also das heißt, wenn er dann vor allem den Westen kritisiert, wo er, oder USA kritisiert, wie dort das Leben geführt wird, dann sieht er sich selbst auch als Teil dieser Gesellschaft.
Ja, okay. Mhm. Und er wurde ja auch dafür kritisiert, dass er sich teilweise so engagiert hat, auch in gesellschaftspolitischen Diskussionen. Zumindest habe ich das gelesen, dass viele seiner Fans, in Anführungszeichen, die ihn als geistlichen Schriftsteller kennengelernt haben, dann auch entsetzt waren, dass er sich plötzlich auch zu gesellschaftspolitischen Themen äußert und man sozusagen gedacht hat, das ist nicht dein Metier. Auch sogar sein Abt hat ja, glaube ich, zu ihm gesagt, er soll aufhören, die Politik zu kritisieren, sondern er soll lieber bei den geistlichen Themen bleiben. Aber für ihn war das ein und dasselbe. Das gehörte zusammen.
Ja, und ich glaube, man muss Merton sehen als ein, oder so hat er sich auch betrachtet, glaube ich, als ein Wüstemönch. Die wurden als geistliche Begleiter betrachtet. Also Könige, aber auch Geschäftsleute sind zu diesen Mönchen gegangen und haben von denen geistliche Begleitung bekommen. Also die haben sich auch als Insider-Außenseiter gesehnt, aus einer Art von Verbindung mit den Menschen haben sie sich zurückgezogen. Und er sagt eigentlich, aus der mystischen Erfahrung heraus kommt das Prophetische. Also das ist im gleichen Moment, das ist das, weil wir haben das Thema auch von selbst und diese Gesellschaftskritik. Ich glaube, dass man im aktiven Leben ist die Falle, so Merton, dass man sich mit seiner sozialen Position identifiziert. Ich habe ein Business, ich bin eine Akademikerin. Ich bin erfolgreich, ich habe eine soziale Position, ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet, ich bin heterosexuell, ich habe ein Haus, ich habe eine Hypothek und meine Rente und es ist alles gesichert. Natürlich ist es für Merton aus einer kontemplativen Perspektive eine Illusion, dass man sich sein Leben sichern kann mit einer sozialen Position. Ein tragisches Beispiel ist jetzt der Ukraine-Krieg. Man kann von einem Tag auf den anderen wegen politischen Ursachen und auch wirtschaftlichen Ursachen, dass das ganze Leben abgenommen wird. Und was ist dann deine Identität? Und das ist irgendwie eine typische kontemplative Frage, wenn man Abschied nimmt von seiner sozialen Position, wer bin ich dann? Und da sind wir fast wieder auch bei der Anfangsfrage von, wer bin ich? Mhm. Und natürlich braucht man auch eine soziale Position, damit man auch seine Maturität entwickeln kann und seine soziale Verantwortung auch übernehmen kann. Aber es geht letztendlich auch immer darum, aus einer kontemplativen Perspektive zu versuchen, wie schaut Gott mich an? Und die Hypothese von Merton ist eigentlich, vermutlich reduziert Gott dich nicht auf deine soziale Position. Und Eigentlich das wirkliche Selbst ist das Selbst, so wie Gott mich betrachtet. Mm-hmm. Da sind wir eigentlich auch wieder bei Augustinus irgendwie, dass Gott mich besser kennt, als ich mich selbst kenne. Und dass wir erst entdecken werden, wer wir sind nach unserem Tod.
In Deutschland wird Merton nicht so stark rezipiert. Es gibt zwar einige Bücher von ihm, die auf Deutsch erschienen sind, aber das sind nicht die aktuellsten. Denkst du, dass da noch eine Revolution anstehen müsste, was die Merton-Rezeption in Deutschland angeht?
Ja, wenn man sich die klassischen Bücher anschaut, wie Seven Story Mountain oder auch Thoughts in Solitude oder New Springs of Contemplation, die sind alle auf Deutsch übersetzt worden. Das sind so die klassischen spirituelle Geschriften. Und man merkt auch, dass die zum Beispiel zum sechsten Mal herausgegeben sind. Also es gibt sicherlich hier auch in Deutschland Leute, die bis heute Merton gerne lesen. Also zum Beispiel New Seeds of Contemplation wurde in 2010 neu herausgegeben und in 2022 ist es jetzt schon die fünfte Ausgabe. Ich habe auch zum Beispiel eine Professorin mal gesprochen darüber und die hat mir, die auch hier in Frankfurt unterrichtet und sie hat gesagt, ich habe eine Zeit lang jeden Tag Merton auch gelesen. Aber wenn man wirklich dann Merton erforschen will, ist es sehr anspruchsvoll. Wie ich vorher auch schon genannt habe, er hatte keine Probleme damit, um etwas aus dem 7. Jahrhundert mit Pacem in Terris zu verbinden oder mit dem Vietnamkrieg oder so. Also er hat... Oder er hat sich mit Zen auseinandergesetzt, mit Daisetsu Suzuki, aber hat es dann auch mit den Wüstenmönchen in Verbindung gebracht. Und aber wenn man sich das konzeptuell, theoretisch, kann man überhaupt so eine These machen, dass man, was Maximus Confessor im 7. Jahrhundert oder die Wüstenmönche im 4. Jahrhundert gemacht haben, kann man das dann mit Zen verbinden? Mhm. Geht das überhaupt? Mhm. Also das heißt eigentlich, dass man sich mit den beiden Traditionen schon mal gut auskennen muss. Das heißt zum Beispiel, er war ja auch mehrsprachig unterwegs, also er konnte Griechisch, Latein flott lesen. Er hat Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Englisch natürlich, Französisch, Russisch hat er auch angefangen. Mhm. Also auch diese Mehrsprachigkeit, er hat damals dann Texte lesen können, die es auf Englisch noch nicht gab, aber die er dann in anderen Sprachen lesen konnte. Er hat aus Portugiesisch Gedichte übersetzt ins Englische zum Beispiel und hat diese Sprachen einfach gelernt auch und sich damit befasst. Also auch sprachlich ist es sehr anspruchsvoll. Mhm. Wie viele AkademikerInnen hier in Deutschland sprechen 6, 7, 8 Sprachen? Mhm. Und dann all diese verschiedenen Traditionen und dann auch noch dieser zeitliche Kontext. Wir haben auch den Nachteil, dass eigentlich Merton nicht so weit weg ist. Also wir können uns als Forscherinnen uns nicht leisten, einfach zu sagen, ach, ich schaue mir nur die Texte an. Nee, wir müssen das auch soziologisch, historisch deuten und es gibt unheimlich viel Informationen.
Und die sind nicht so gut auf Deutsch erreichbar, diese Informationen.
Ja, zum Beispiel seine Tagebücher sind noch nicht übersetzt ins Deutsche.
Das sind einige Bände, oder?
Das sind, glaube ich, 6 oder 7 Bände, glaube ich, ja. Und damit sollte man, da sind sich die ForscherInnen einig, damit sollte man anfangen. Wenn man Merton kennenlernen will, soll man zuerst seine Tagebücher lesen. Was mir auch auffällt, die alle Merton-ForscherInnen, die ich kennengelernt habe, die sagen auch, irgendwann wird man auch muss man sich persönlich auseinandersetzen mit den Themen, die er einbringt. Also, und auch das ist wieder anspruchsvoll, dass man eigentlich sich immer mit seiner Spiritualität befassen muss im Alltag, um auch Merton dann vielleicht auf eine theoretische Ebene besser zu verstehen. Also man braucht verschiedene Zugänge und kann man sich das heutzutage als Akademikerin leisten, dass man verlangsamt, dass man sich das langsam zueignet und dass man sich dann zugleich mit Konfuzianismus, wie er das gesehen hat, mit Buddhismus, Hinduismus, indigene Kulturen, Protestantismus, orthodoxe Tradition, hat das alles sich damit befasst, mit der damaligen Literatur dazu. Auch hat er, also die muss man dann auch wieder deuten, inwieweit das noch aktuell ist. Also das macht es alles ziemlich komplex, wenn man sich als Akademikerin auch ernst nehmen will und sich wirklich mit Merton auseinandersetzen will, dann muss man sich fast spezialisieren. Und dann ist es eher dann in Spiritualitätsstudien, vermute ich, oder in Fundamentaltheologie. Und ich glaube, dass er auch ein Ressourcement-Theologe ist, also aus der Tradition heraus, bei der Bibel, bei der Wüstenmönche und so weiter anfängend. Und so wie diese französische TheologInnen, Theologen wie de Lubac und Congar und Chenu. Und ich glaube, dass die Theologie in Deutschland sehr stark oder eher anfängt bei der Modernität und weniger diese Ressourcement-Tradition weitergeführt hat. Also man hat eigentlich Rahner als Archetype von, wie man Theologie macht, und daraus hat man sich dann, hat man das weiterentwickelt. Und Hans-Ulf von Balthasar, der eher ein Ressourcement-Theologe war, der ist vergessen, wird auch nicht mehr ernst genommen, weil er dann nach dem Zweiten Vatikanum auch eher konservativ geworden ist. Aber ich glaube, dass es auch TheologInnen gibt, die ihn schon kennen, vor allem dann feministische Theologinnen, ökologische Theologinnen, dann auch postkoloniale, also die können eigentlich alle mit, könnten alle etwas mit Merton anfangen. Was in der internationalen Literatur auch sehr deutlich ist, ist, dass es sehr interdisziplinär ist. Zum Beispiel Literaturwissenschaften befassen sich damit. Religionswissenschaften befassen sich mit Merton. Historische Wissenschaften, also nicht nur Theologie. Und vielleicht, weil Merton als spiritueller Autor vor allem in den 40er, 50er, 60er Jahre bekannt wurde, auch hier in Deutschland, hat man vor allem dann spirituelle Texte übersetzt. Und dass man vielleicht auch hier diese disziplinäre Aufteilung auch stärker hat und dass die anderen Wissenschaften sich weniger mit solchen christlich-theologischen Themen auseinandersetzen, wurde er auch aus den, ist er auch in den anderen Wissenschaften irgendwie nicht mehr angekommen. Aber weltweit befassen, ist es eine sehr interdisziplinäre Gruppe, die sich mit Merton befasst. Und das zeigt vielleicht auch, wie das Universitätssystem hier in Deutschland funktioniert und auch wie die verschiedenen theologischen Fächer dann sich auch zueinander verhalten. Mhm. Weil er hat die alle miteinander verbunden und hat zugleich dann interdisziplinär sich mit Literatur, mit Soziologie, mit Geschichte auseinandergesetzt.
Also ja. Merton ist nicht nur vielleicht eine katholische Figur par excellence, also katholisch im Sinne von allumfassend, der weltkirchlich denkt und auch andere Religionen und Wissenschaftsgattungen mit in sein Denken integriert, sondern wenn man sich selbst mit Merton beschäftigt, muss man zwangsläufig auch anfangen, so wie Merton zu denken, das heißt interdisziplinär, global den eigenen Horizont erweitern, um ihn überhaupt verstehen zu können. Insofern ist es eine gute Denkschule für weitere Gespräche zwischen uns, Dominik. Und ich freue mich, wenn wir unsere Reihe weitermachen können. Herzlichen Dank für diesen ersten Einstieg. Und ich würde mich freuen, wenn Sie, wenn ihr Lust bekommen habt, auch weitere Folgen von uns anzuhören. Ich wünsche Ihnen und euch einen guten Tag. Alles Gute. Tschüss.